Abschnitt 6 von Horror-Kurzgeschichten Teil 1, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Das Vampirmädchen von Hume Nisbet. Es war genau die Art von Wohnung, die ich wochenlang gesucht hatte. Denn ich war in einem Geisteszustand, bei welchem der absolute Verzicht auf jede Art von Gesellschaft eine Notwendigkeit war. Ich war misstrauisch mir selbst gegenüber und von meinen Leuten gelangweilt. Eine seltsame Unruhe existiert in meinem Blut, ein unfruchtbarer Mangel in meinem Gehirn. Vertraute Gegenstände und Gesichter schmeckten mir nicht mehr. Ich wollte allein sein. Das ist jene Stimmung, die jeden sensiblen und künstlerischen Verstand überkommt, wenn der Besitzer desjenigen überarbeitet oder zu lange in demselben Trott gelebt hat. Es ist ein Hinweis der Natur an ihn, zu neuen Ufern aufzubrechen. Das Zeichen, dass ein Rückzug notwendig geworden ist. Wenn er nicht nachgibt, bricht er zusammen und wird stänkerig, hypochondrisch sowie hyperkritisch. Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ein Mann Arbeiten überkritisch zensiert, seien es seine eigenen oder die anderer Menschen. Denn es bedeutet, dass er die lebenswichtigen Teile der Arbeit, Frische und Begeisterung, zu verlieren droht. Bevor ich diese düstere Phase der Kritik erreichte, packte ich hastig meinen Rucksack und fuhr mit dem Zug nach Westmoreland. Dort begann ich meine Wanderung auf der Suche nach Einsamkeit, gesunder Luft und romantischer Umgebung. Ich kam durch viele Orte auf dieser Wanderschaft im Frühsommer, welche beinahe die erforderlichen Bedingungen zu erfüllen schienen, doch einige kleinliche Rückschläge hinderten mich immer wieder, meine Entscheidung zu treffen. Manchmal war es die Landschaft, die ich nicht als freundlich empfand. An anderen Stellen stellte ich plötzlich Antipathien gegenüber der Wirtin oder des Wirtes fest und ahnte, ich würde sie verabscheuen, bevor ich auch nur eine Woche in ihrer Obhut verbracht hätte. Andere Orte gefielen mir zwar, waren aber nicht frei, da sie mich dort als Untermieter nicht haben wollten. Das Schicksal führte mich schließlich zu dieser Hütte im Moor, und gar niemand kann der Vorsehung widerstehen. Eines Tages fand ich mich auf einem breiten und unwegsamen Moor in der Nähe des Meeres. Ich hatte in der Nacht zuvor bei einem kleinen Weiler geschlafen, aber das lag schon etwa 8 Meilen hinter mir. Und seit ich diesem meinen Rücken gekehrt, hatte ich keine Anzeichen von der Menschheit mehr gesehen. Ich war allein mit einem klaren Himmel über mir. Ein lauer, mit Ozon gefüllter Wind wehte über den steinigen und mit Heidekraut bewachsenen Hügeln, und nichts störte mich in meinen Meditationen. Ich hatte keine genaue Kenntnis davon, wie weit sich das Moor erstreckte. Ich wusste nur, dass, wenn ich einer geraden Linie folgte, ich zu den Klippen des Meeres gelangen und dann nach einiger Zeit in irgendeinem Fischerdorf anlangen musste. Ich hatte Proviant in meinem Rucksack, war jung und fürchtete keine Nacht unter den Sternen. Ich atmete die köstliche Sommerluft und langsam kehrte die Kraft und die Freude, welche ich verloren geglaubt hatte, wieder. Mein in der Stadt verdorrter Verstand wurde wieder munter und frisch. So glitt Stunde um Stunde mit jedem Schritt an mir vorbei, bis ich etwa 15 Meilen seit dem Morgen geschafft hatte. Da sah ich vor mir in der Ferne ein einsames Steinhaus mit rundem Schieferdach. »Dort werde ich, wenn möglich, Quartier nehmen«, sagte ich zu mir, also beschleunigte ich meine Schritte dorthin. Für jemanden auf der Suche nach einem ruhigen, freien Leben konnte wohl nichts besser geeignet sein als dieses Haus. Es stand am Rande von hohen Klippen, seine Haustür mit Blick auf die Heide und die Hinterhofmauern den Ozean überschauend. Der Gesang der tanzenden Wellen schlug wie ein Wiegenlied an meine Ohren, als ich mich näherte. Oh, wie er erst donnern würde, wenn die Herbststürme aufkämen und die Seevögel kreischend in den Schutz der Seggen flöhen. Ein kleiner Garten breitete sich vor mir aus, von einer Trockenmauer umgeben, welche gerade hoch genug war, dass sich jemand müde lässig darauf lehnen konnte, wenn er sich bückte. Dieser Garten war ein Flammenmeer aus Farben, überwiegend scharlachrot, aber auch aus allen anderen weicheren Schattierungen, welche gezüchtete Mohnblumen in ihrer Blüte annehmen, denn dies war alles, was in dem Garten gedieh. Als ich näher trat und dieser einzigartigen Zusammenstellung des Monds sowie die ordentliche Sauberkeit der Fenster zur Kenntnis nahm, öffnete sich die Haustür und eine Frau erschien, die mich mit einem Mal für sich einnahm, als sie so gemächlich entlang des Weges zum Tor kam, es aufzog, um mich, wie es schien, zu begrüßen. Sie war mittleren Alters, doch mußte sie in ihrer Jugend bemerkenswert schön gewesen sein. Sie war groß gewachsen und immer noch beeindruckend, mit glatter, klarer Haut, regelmäßigen Zügen und einem sanften Ausdruck, der mir auf einmal ein Gefühl der Ruhe einflößte. Auf meine Frage antwortete sie, dass sie mir sowohl ein Wohn- als auch ein Schlafzimmer geben könne, und lud mich ein, diese zu besichtigen. Als ich sie näher betrachtete, diese glatten schwarzen Haare, die kühlen braunen Augen, fühlte ich, dass ich nicht zu wählerisch wegen der Unterkunft sein sollte. Mit solch einer Wirtin war ich mir sicher zu finden, weswegen ich hierher gekommen war. Das Zimmer übertraf meine Erwartungen. Hübsche weiße Vorhänge und Bettwäsche mit dem Duft von Lavendel überhaucht. Ein Wohnzimmer, wohnlich, gemütlich, ohne überfüllt zu wirken. Mit einem Seufzer unendlicher Erleichterung warf ich meinen Rucksack von mir und schloss den Handel ab. Sie war eine Witwe mit einer Tochter, die ich den ersten Tag über nicht sah, da sie sich unwohl fühle und auf ihr eigenes Zimmer beschränkt sei. Aber am nächsten Tag schien sie etwas besser, und nun trafen wir uns. Die Mahlzeit war einfach, aber mir zum damaligen Zeitpunkt genau recht. Köstliche Milch und Butter mit hausgemachten Scones, dazu frische Eier und Speck. Nach einem herzhaften Tee ging ich früh in einem Zustand der vollkommenen Zufriedenheit mit meinem Quartier zu Bett. Obwohl ich glücklich und müde war, so hatte ich doch keineswegs eine bequeme Nacht. Ich schob's auf das fremde Bett. Sicher, ich schlief, aber mein Schlaf war derart von Träumen erfüllt, dass ich spät und unerfrischt erwachte. Ein gutes Stück Wandern im Moor stellte mich jedoch wieder her, und ich kehrte mit einem ordentlichen Appetit aufs Frühstück zurück. Es bedarf bestimmter Voraussetzungen des Geistes, und nur unter erschwerten Umständen ist es möglich, dass selbst ein junger Mann der Liebe auf den ersten Blick verfällt, wie Shakespeare in seinem Romeo und Julia einst darstellte. In der Stadt, wo man zu jeder Stunde so vielen angenehmen Gesichtern begegnet, war ich stoisch geblieben. Doch kaum nach diesem Morgenspaziergang in das Häuschen zurückgekehrt, erlag ich sofort dem seltsamen Charme der Tochter meiner Wirtin, Ariadne Ronell. An diesem Morgen ging es ihr besser, und sie war in der Lage, mit mir am Frühstück teilzunehmen, denn wir nahmen unsere Mahlzeiten gemeinsam ein, solange ich ihr Untermieter war. Ariadne war nicht in einem streng klassischen Sinne schön. Ihr Teint galt als zu bleich, und ihr Gesichtsausdruck schien beim ersten Eindruck zu aufgesetzt, um recht angenehm zu wirken. Doch wie ihre Mutter mich informierte, war sie seit einiger Zeit krank, und dieser Umstand für diesen Mangel verantwortlich. Ihre Züge waren nicht regelmäßig, ihre Haare und Augen schienen zu schwarz im Kontrast zu dieser seltsam weißen Haut und ihre Lippen zu rot für jeden anderen außer den dekadenten Harmonien des Aubrey Beardsley. Und doch hatten mich meine fantastischen Träume der vorangegangenen Nacht zusammen mit meinem Morgenspaziergang darauf vorbereitet, von dieser, einem modernen Poster ähnelnden Kranken, ungewöhnlich begeistert zu sein. Die Einsamkeit des Moores zusammen mit dem Gesang des Meeres hatte mein Herz mit einer wehmütigen Sehnsucht ergriffen. Der Widerspruch der Vergänglichkeit der flüchtigen Mohnblüten, welche die stark entschwundenen Farbtöne dieser nüchternen Heide kontrastierte, berührte mich mit einem Schaudern, wie ich zur Hütte kam, und schließlich vollendete diese seltsame Verkörperung des überraschenden Kontrastes meine Unterwerfung. Sie erhob sich von ihrem Stuhl, als ihre Mutter sie vorstellte, und lächelte, während sie ihre Hand ausstreckte. Als ich diese weiche Schneeflocke ergriff, da kribbelte ein schwacher Nervenkitzel über mich hinweg und blieb auf meinem Herzen ruhen, hielt seine Schläge für einen Augenblick an. Dieser Kontakt schien sie ähnlich beeinflusst zu haben wie mich. Eine klar ersichtliche Röte erglühte wie eine weiße Flamme und beleuchtete ihr Gesicht, so daß es schien, als ob jemand eine Alabasterlampe angezündet hätte. Ihre schwarzen Augen wurden sanfter und glänzten, als sich unsere Blicke kreuzten und ihre roten Lippen befeuchteten sich. Sie schien nun eine lebendige Frau, während sie vordem beinahe wie ein halber Leichnam wirkte. Sie ließ ihre weiße, schlanke Hand länger, als es die meisten Menschen gewöhnlich während einer Begrüßung tun, in der meinen und zog sie dann langsam, mich immer noch standhaft mit den Augen fixierend, ein oder zwei Sekunden später zurück. Unergründlich samtige Augen waren es, aber noch bevor sie diese von den meinen abgleiten ließ, erschien es mir, als hätten diese mich all meiner Willenskraft beraubt und zu ihrem erbärmlichen Sklaven gemacht. Sie sahen aus wie tiefdunkle Tümpel voll klarem Wassers, aber sie erfüllten mich mit Feuer und entzogen mir alle Stärke. Ich sank in meinen Sessel so kraftlos zurück, wie ich am Morgen aus meinem Bett gestiegen war. Aber ich hatte doch eben erst ein herzhaftes Frühstück genossen, und obwohl sie kaum davon gekostet, schien dieses seltsame Mädchen deutlich erfrischter und mit einem leichten Schimmer von Farbe auf den Wangen, der ihr so gut stand, dass sie jünger und fast schon schön wirkte. Ich war doch der Einsamkeit willen hierher gekommen, aber da ich nun Ariadne gesehen, schien es, als ob ich nur ihretwegen hier sei. Sie war nicht sehr lebhaft, ja, wenn ich so darüber nachdenke, kann ich mich nicht an irgendeine spontane Bemerkung ihrerseits erinnern. Sie beantwortete meine Fragen einsilbig und ließ mir in Gesprächen stets die Führung. Doch war sie einschmeichelnd und schien meine Gedanken in ihre Richtung zu lenken und mit mir durch ihre Augen zu sprechen. Ich kann sie nicht minutiös beschreiben, ich weiß nur, dass ich durch den ersten Blick verzaubert war, und seit sie mich berührt hatte, konnte ich an nichts anderes mehr denken. Es war eine rasche, ablenkende und verworrene Liebe, die Besitz von mir ergriffen hatte. Den ganzen Tag lang folgte ich ihr wie ein Hund, in jeder Nacht träumte ich von diesem weiß leuchtenden Gesicht, diesen fixierenden schwarzen Augen, den feuchtroten Lippen, und jeden Morgen stand ich müder auf als am Tag zuvor. Manchmal träumte ich, dass sie mich mit diesen roten Lippen küsste, während ich unter dem Kontakt ihrer seidigen, schwarzen Locken, welche mir die Kehle bedeckten, zitterte. Manchmal schien mir, dass wir in der Luft schwebten, ihre Arme um mich gelegt und ihr langes Haar umhüllte uns beide wie eine pechschwarze Wolke, während ich hilflos auf dem Rücken lag. Nach jenem Frühstück am ersten Tag ging sie mit mir zum Moor, und bevor wir noch zurückkamen, hatte ich ihr meine Liebe gestanden, und sie willigte ein. Ich hielt sie in meinen Armen und nahm ihre Küsse als Antwort auf die meinen entgegen, und doch meinte ich nicht, dass es seltsam sei, wie schnell dies alles passiere. Sie gehörte mir, oder besser gesagt, war ich ihr's ohne Unterlass. Ich sagte ihr, es wäre das Schicksal, das mich zu ihr geschickt habe, denn ich hatte keinen Zweifel an meiner Liebe, und sie antwortete, dass ich ihr das Leben zurückgegeben hätte. Auf Ariadnes Rat und auch aufgrund einer natürlichen Scheu informierte ich die Mutter nicht, wie schnell die Angelegenheiten zwischen uns vorangekommen waren. Doch obwohl wir beide so umsichtig als möglich handelten, hatte ich keinen Zweifel, dass Frau Brunell sehen konnte, wie vertieft wir beide ineinander waren. Verliebte sind nicht anders als Strauße während ihres Balzrituals. Ich hatte auch keine Angst, Frau Brunell um ihre Tochter zu bitten, denn sie zeigte bereits ihre Vorliebe für mich und hatte mir einige vertrauliche Einblicke über ihre eigene Position im Leben gewährt, und daher wusste ich, dass, soweit es die soziale Stellung betraf, es keinerlei begründete Einwände gegen unsere Ehe geben konnte. Sie lebten im Interesse ihrer Gesundheit an diesem einsamen Ort und hielten sich keine Diener, weil sie keinen dazu bringen konnten, so weit entfernt von anderen Menschen ihren Dienst zu tun. Mein Kommen war opportun und sowohl der Mutter als auch der Tochter herzlich willkommen. Aus Gründen des Anstandes jedoch entschloss ich mich, meinen Antrag auf ein oder zwei Wochen zu verzögern und auf eine günstige Gelegenheit zu vertrauen, um es diskret vortragen zu können. Inzwischen verbrachten Ariadne und ich unsere Zeit mit Müßiggang und auf lotusessende Weise. Jede Nacht zog ich mich zurück, ging zu Bett und sinnierte über den Beginn meiner Arbeit am nächsten Tag. Jeden Morgen stand ich ermüdet von diesen beunruhigenden Träumen auf, ohne jeden Gedanken an irgendetwas anderes außer meiner Liebe. Ariadne erstarkte jeden Tag mehr, während ich es zu sein schien, der nun ihren Platz als Kranker einnahm. Aber ich war wilder in der Liebe als je zuvor und nur mit ihr glücklich. Sie war mein einsamer Stern, meine einzige Freude, mein Leben. Wir wanderten über keine großen Entfernungen, denn ich lag am liebsten auf der trockenen Heide und beobachtete ihr glühendes Gesicht und die intensiven Augen, während ich dem Wogen der fernen Wellen lauschte. Die Liebe machte mich träge, meinte ich, denn wenn ein Mann alles bei sich hat, wonach er sich sehnt, dann beginnt er, den Hauskater nachzuahmen und sich in der Sonne zu ahlen. Ich war schnell verzaubert worden. Meine Entzauberung kam um so schneller, aber es währte lange, bevor das Gift schließlich mein Blut ganz verließ. Eines Nachts, ein paar Wochen nach meiner Ankunft in der Hütte, war ich gerade von einem köstlichen Mondlichtspaziergang mit Ariadne zurückgekehrt. Die Nacht war warm und der Mond voll, daher ließ ich mein Schlafzimmerfenster offen, um ein bisschen Luft hineinzulassen. Ich war erschöpfter als gewöhnlich, so daß ich nur noch Kraft genug fand, um mich meiner Stiefel und des Mantels zu entledigen, bevor ich mich müde auf die Bettdecke warf und fast sofort eingeschlafen war. Ohne Verkostung des Schlummertrunks, der beständig auf den Tisch gestellt wurde und den ich sonst stets durstig leerte. Ich hatte in dieser Nacht einen grässlichen Traum. Ich glaubte, ich sähe eine Monsterfledermaus mit dem Gesicht und den Haaren der Ariadne durch das offene Fenster fliegen und ihre weißen Zähne und roten Lippen in meinen Arm vergraben. Ich versuchte, den Schrecken fortzuschlagen, konnte aber nicht, denn ich schien wie angekettet und auch wie mit betäubender Verzückung erfüllt, als das Tier mein Blut mit einer grauenhaften Gewalt aufsaugte. Ich blickte mich traumwandlerisch um und sah eine Reihe von Leichen junger Männer auf dem Boden liegen, die jeweils eine rote Markierung am Arm trugen, und zwar an genau jener Stelle, wo der Vampir mich gerade aussaugte. Jetzt erinnerte ich mich, diese Wunde auch auf meinem eigenen Arm während der vergangenen zwei Wochen gesehen und mich gewundert zu haben. Blitzartig verstand ich nun den Grund für meine seltsame Schwäche, und im gleichen Augenblick weckte mich ein plötzlicher Schmerzensstich aus meinem verträumten Vergnügen. Die Vampirin hatte in ihrem Eifer in dieser Nacht ein wenig zu tief gebissen, ohne zu ahnen, dass ich nicht den Drogentrank gekostet hatte. Als ich erwachte, sah ich sie von dem Mitternachtsmond vollständig offenbart, mit ihren locker wallenden schwarzen Locken und mit ihren roten Lippen auf meinen Arm geheftet. Mit einem Schrei des Entsetzens schleuderte ich sie nach hinten, warf einen letzten Blick auf ihre wilden Augen, dem leuchtend weißen Gesicht und den blutbefleckten roten Lippen. Dann stürzte ich mich in die Nacht hinaus, vorwärts getrieben von meiner Angst und dem Hass. Ich unterbrach meine irre Flucht erst, als ich viele Meilen zwischen mich und dieses verfluchte Landhaus im Moor gebracht hatte. Ende von Das Vampirmädchen. Übersetzt und gelesen von Ramona Deininger Schnabel, www.crowwings.com.